Wir sind zurück aus der Sommerpause. Hier ist der katholische Podcast Himmelklar mit Tim Helsen. Hallo zusammen. Wasser und Feuer, Himmel und Hölle, Katze und Maus, das alles passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Aber wie ist das eigentlich bei Religion und Wirtschaft? Über diese spannende Frage spreche ich heute mit Erik Händeler. Er ist katholischer Publizist, Wirtschaftswissenschaftler und Zukunftsforscher.
Es gibt beide Richtungen, also dass Religion, Weltanschauung die Wirtschaft prägt. Aber es ist auch umgekehrt so, dass wenn in der Wirtschaft sich was verändert, sich das auf die Religion auswirkt.
Also automatische Gegensätze sind Religion und Wirtschaft für ihn erstmal nicht. Auf diesem großen Themenfeld geht es auch um Produktivität und um eine Verbesserung des Lebens aller Menschen. Für Erik Händeler ist klar, dass Kirche und Wirtschaft noch vieles voneinander lernen können. Kommunikation ist da ein Beispiel. Da sieht er in der Kirche noch ein bisschen Nachholbedarf.
Woher weiß der Bischof eigentlich, was die Leute denken? Die sagen ihm das ja nicht, weil das ja nicht eingeübt worden ist. Wir haben ja gar keine Kultur, wo die Ideen der Leute genutzt und aufgenommen wird. Also wenn man da mal anfängt, drüber nachzudenken, wie bei uns Kommunikation funktioniert, und das ist ja das, was den Glauben ausmacht. Es geht um Kirche, es geht um Gemeinschaft und es funktioniert über Kommunikation. Und Kommunikation kann nicht hierarchisch sein. Kommunikation muss im Geben und Nehmen und Widersprechen im Vorantasten sein.
Welche Bedeutung das Evangelium für die Wirtschaft haben kann und was Kirche wiederum mitnehmen kann, das bespreche ich jetzt mit Erik Händeler. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hurra.
Warum sind denn Religion und Wirtschaft Ihrer Meinung nach keine Gegensätze?
Also die Wirklichkeit ist etwas Ganzes. Und das, was die Leute in ihren Köpfen haben, die Vorstellungen von dem, was wichtig und wünschenswert ist, das beeinflusst ihr Handeln, also auch ihr wirtschaftliches Handeln. Es gibt beide Richtungen, also dass Religion, Weltanschauung die Wirtschaft prägt, aber es ist auch umgekehrt so, dass wenn in der Wirtschaft sich was verändert, sich das auf die Religion auswirkt. Ich bringe für beide Richtungen ein Beispiel. Das eine ist, der Max Weber, kennen wir alle, vor über 100 Jahren, vor über 120 Jahren festgestellt, die evangelischen Gebiete im Deutschen Reich, die waren industrialisiert und die katholischen Gebiete nicht. Und selbst in Mischgebieten wie in Baden, wo Katholiken und Protestanten nebeneinander wohnten, war das so, dass die Protestanten 50% mehr Einkommen zu versteuern hatten. Warum das denn? Die Katholiken sind ja nicht dümmer nach Gaußscher Normalverteilung. Und der Max Weber hat damals gesagt, naja, das liegt an der Wirtschaftsethik der Konfessionen. Für den Katholiken beten und arbeiten, also arbeiten auch, aber der Schatz im Himmel, das ist alles viel wichtiger. Während für die Protestanten seit Luther, Arbeit ist geheiligt, Arbeit ist Mitwirkung an der Schöpfung Gottes und Konsum ist ja Sünde. Und was macht so ein armer Puritaner, wenn er eine Handvoll Geld verdient hat? Konsum ist Sünde, er investiert es wieder. Und so entsteht der Kapitalismus, die Industrialisierung in den evangelisch geprägten Gebieten Europas und des Deutschen Reiches. Heute geht man aber eher davon aus, dass es die Bildung war. Während vor über 100 Jahren der katholische Priester noch gesagt hat zu seinen Schäfchen, das mit der Bibel, das braucht er nicht zu lesen, das erkläre ich euch hinterher schon, war das für einen Protestanten klar, der muss selber die Bibel lesen, also kann er lesen und schreiben, also hat er höher qualifizierte Jobs. Da haben wir also den Zusammenhang, dass Religion die Wirtschaft beeinflusst. Und das ist natürlich interessant, dann die Frage zu stellen, wie sieht es denn heute aus? Also die heutigen Wertvorstellungen global verteilt, die heutigen Religionen, wie wirken die sich auf das Verhalten, auf die Wirtschaft aus? Ja, und der umgekehrte Punkt ist die, ich bin ja selber in der Kirche unterwegs, in vielfältigen Gremien, aber ich bin natürlich auch in der Wirtschaft unterwegs. Meine Wirtschaftsleute, die hören sehr gerne zu, wenn ich über den Zusammenhang Religion-Wirtschaft rede. Wenn ich in der Kirche unterwegs bin, dann wird es immer ein bisschen schwierig, weil wir haben es ja vorhin in der Kaffeeküche erlebt, wo sie mich vorgestellt haben, ihren Kollegen, der Händeler erzählt was über Wirtschaft und Religion und der Kollege gleich als erstes sagte, diese Wirtschaft tötet, das ist das Erste, was man im Kopf hat und er sagt, das wird doch sicher ein Streitgespräch, so als wenn dass völlig unterschiedliche Werten sind, weil die Kirchenleute, die vielleicht von Kirchensteuermitteln leben, die machen doch die ewigen Wahrheiten und haben die ewigen Werte, während die Wirtschaft sollte sich nur um den schnöden Mammut kümmern. Also nein, die Wirklichkeit ist was Ganzes. Ein Beispiel, die Druckerpresse. In dem Moment, wo der Gänzfleisch zu Gutenberg in Mainz da die beweglichen Lettern zum Drucken erfindet, kann man Flugblätter ganz billig herstellen. Und der damalige Dorfpfarrer, der hatte keine Bildung. Der wurde jetzt konfrontiert von so einem Flugblatt. Also hat die katholische Kirche reagiert mit Bildung, mit einem Priesterseminar, mit den Jesuitenorden. Und die Reformation war natürlich auch eine Folge. Also wenn jemand die Druckerpresse erfindet, habe ich am Ende einen Jesuitenorden. Oder ein anderes Beispiel. Am Ende der Völkerwanderungszeit bleiben die Leute so am Waldrand liegen, machen ihre Selbstversorgerdörfer. Und um das Jahrtausend kommt jemand auf die Idee mit dem Ochsenjoch, dass man mit so einem Brett auf dem Ochsenhals fünfmal mehr Kraft umsetzen kann, um besser umzuflügen, mehr Nährstoffe hochkriegt, höhere Ernten. Auf einmal hat man Überschüsse zum Verteilen. Man trifft sich an den Flussübergängen und in Ruinenstädten der alten Römer. So entsteht die mittelalterliche Stadt. Ein paar Handwerker bleiben da, ein paar Kaufleute und die haben keine kirchliche Versorgung. Und auf einmal gibt es super Reiche und ganz Arme. Das war in den Selbstversorgern-Dörfern nicht der Fall. Und dann kommt der Franz von Assisi und konfrontiert diese neue Stadtgesellschaft mit dem Evangelium. Und so entsteht der Franziskanerorden im Mittelalter als Versorgung dieser neuen Lebensform statt. Also wenn jemand ein Ochsenjoch erfindet, habe ich am Ende einen Franziskanerorden.
Wobei das wahrscheinlich auch nicht direkt beabsichtigt war, könnte ich mir vorstellen.
Die Wirklichkeit ist etwas Ganzes. Ein bisschen haariger wird es, wenn ich auf das Zweite Vatikanische Konzil komme, weil vorher hatten wir geordnete Milieus und aus dem Dorf ist man nicht groß rausgekommen. Jetzt kommt nach dem Zweiten Weltkrieg das Auto. Mit dem VW Käfer kann ich meiner Nachbarschaft davonfahren und meiner Großfamilie. Und wenn einem der Pfarrer zu liberal oder zu konservativ ist, fährt man sonntags drei Dörfer weiter. Und so wird die eine Gemeinde eben CPIA und die andere Gemeinde wird Marienfromm und die nächste Gemeinde wird leer. Also das Auto ermöglicht die Individualisierung im Glauben. Und wie reagiert die Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Also ohne die gesellschaftlichen Umbrüche, die technisch möglich waren, hätte es das Zweite Vatikanum gar nicht in dieser Form gebraucht. Und wenn man das akzeptiert, dass wir zwar unsere ewigen Wahrheiten haben, aber dass sich das Evangelium vielleicht im Laufe der Geschichte langsam materialisiert, erst langsam offenbart und jede technische Veränderung die Organisationsmuster in der Wirtschaft verändert und die Machtverhältnisse und am Ende auch die Kirche, dann können wir auf unsere heutigen Veränderungen viel lockerer draufschauen.
Aber warum sind denn dann Wirtschaft oder so Veränderungen für viele Menschen, die in der Kirche beschäftigt sind, so böse? Warum sind die so negativ konnotiert?
Weil es natürlich eine Wirtschaft gibt, amerikanischer Ellenbogenstil, die Leute ausbeutet, wo Machtverhältnisse ausgenutzt werden, dann diese Leben, Denken in Quartalszahlen, wo man auf Kosten von Investitionen, von Kundenvertrauen auf Mitarbeiter irgendwie schaut, dass seine Gewinne nach oben gehen. Dieses kurzfristige Gewinnstreben, also es gibt natürlich vieles zu kritisieren an einem Raubtierkapitalismus, aber Wirtschaft an sich ist ja eine Tatsache. Wir müssen uns ja irgendwie versorgen mit Gütern. Und wir haben 45 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland. Die wollen ja nicht ihren Profit maximieren, nehme ich mal an, sondern die sehen überall Leiden und Probleme in der Gesellschaft. Und die wollen zur Versorgung dieser Gesellschaft beitragen. Die wollen Infrastruktur, Versorgung aufbauen. Und die erleben ja ihren Arbeitsalltag auch als gemeinsames Überleben. Also diesen Teil, den übersehen wir, wenn wir von Wirtschaft, man denkt dann nur an Aktienkurse und eben diese Wirtschaft tötet.
Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was Religion und Wirtschaft voneinander lernen können. Fangen wir mal mit der Wirtschaft an. Was kann die Wirtschaft von der Kirche und vom Evangelium lernen?
Also die in der Wirtschaft haben ja schon eine Haltung. Und da gibt es unterschiedliche Haltungen. Da gibt es Führungsstile, die sind eine Gruppenethik. Der Einzelne muss sich die Gruppe unterordnen und andere Gruppen werden bekämpft. Das gibt es auch in religiöser Form. Wir sind die Rechtgläubigen, die anderen kommen in die Hölle. Das ist eine dumpfe Gruppenethik. Diese Art von Kultur in der Wirtschaft ist heute nicht mehr produktiv. Aber wenn ich den Einzelnen knechte und er darf seine Meinung nicht sagen, dann fehlt die Information, die wir gebraucht hätten, um das Projekt noch groß voranzubringen. Also so wie früher im Kaiserreich die Massenindustrie war, da hatten wir so eine Gruppenethik, das ist heute nicht mehr adäquat. Dann kam in den 70er Jahren das Auto. In dem Moment, wo das Auto kommt, sagt er schon, kann der Einzelne sich mehr selbst verwirklichen. Wir haben 50 Jahre hinter uns, wo wir immer mehr Individualismus hatten. Und deswegen hatten wir auch mehr Wohlstand. Aber jetzt kommen wir in eine Phase der Wirtschaft, wo noch mehr Individualismus, nicht noch mehr Wohlstand ist. Weil die Dinge werden so komplex in der Wissensgesellschaft. Der Einzelne kann es nicht mehr überblicken. Wir sind viel mehr angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Drei Mittelmäßige, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Supercrack, wo es aber leider nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen. Wohlstand in der Wissensgesellschaft wird eine systemische Leistung. Deswegen kommen wir jetzt in eine Phase, wo zwar der Einzelne sich in Freiheit entfalten können muss in seinem Berufsleben, aber nicht mehr für meine Kostenstelle, meine Karriere, sondern wo ich will, dass das Gesamtprojekt vorangeht, wo ich, wenn ich dem anderen mit meinem Wissen helfen kann, ich frage ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich das Gesamte voranbringen will. Und das ist eben eine Universalethik, wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder Kants kategorischer Imperativ. Also ich will es jetzt nicht an irgendwelchen Religionen, Konfessionen zunächst einmal festmachen, sondern das, was jetzt produktiver Umgang mit Wissen in der Wirtschaft ausmacht, ist eine Haltung, individuelle Freiheit, aber mit Verantwortung fürs Ganze. Und das ist natürlich das, wie ich auch das Evangelium verstehe.
Und wie sieht es mit der Religion aus? Was kann Religion und die Kirche denn von der Wirtschaft lernen? Und warum sollte sie sich nicht davor verschließen?
Also immer unter dem Vorbehalt, dass es ja nicht die Religion und die Kirche und die Wirtschaft gibt. Aber ich habe klar die Richtung der Frage verstanden. Ich glaube, Kirche ist immer eingebettet in die, geschwollenes Wort, sozioökonomischen Strukturen. Also eine Kirche in der Ständegesellschaft, da war es halt auch so, dass der übrige Adelssohn irgendwie Erzbischof geworden ist und so. Eigentlich vom Evangelium her, hast du was gegen deinen Bruder, geh hin und kartel's mit ihm aus, wie oft soll ich mich versöhnen, 7 mal 70 mal, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein, der Größte unter euch sei derjenige, der den anderen die Füße wäscht. Also vom Evangelium her müssten wir in der Kirche ein ganz anderes Verhalten haben. Aber der Umgang, wenn sexueller Missbrauch ist ja nur eine kleine Spitze des Eisberges, wenn irgendwas schiefläuft, wird immer der Kollege gedeckt. Und es geht um Gesichtswahrung und gibt mir ganz viele Fälle. Und wir haben ja auch eine Kultur bei Konflikten, dass man eher jemanden auflaufen lässt, dass man Briefe nicht beantwortet, dass man was in die Länge zieht, wartet, bis der andere dann irgendwann erschöpft ist, dass man Kritiker sagt, ja, du bist ein Nestbeschmutzer. Also vom Evangelium her müssten wir uns ja ganz anders verhalten. Aber wir haben das Verhalten so, wie wir es früher zur Fürstbischofszeit hatten oder in der Industriegesellschaft. Also die Organisationsformen, die wir früher in der Industrie hatten, die haben wir immer noch. Und besonders in den letzten 20 Jahren hat sich ja in der Wirtschaft was getan. Die Maschinen machen die materielle Arbeit. Der Computer macht strukturierte Wissensarbeit. Maschinensteuerung, Gehaltsabrechnung, Datenanalyse, das ist alles strukturiertes Wissen. Und das, was jetzt an Arbeit bleibt, ist Arbeit am Menschen und Arbeit mit Wissen. Und das sagt ja schon, Arbeit mit Wissen, die Dinge sind so komplex, ist immer Arbeit mit anderen Menschen, die wir unterschiedlich gut kennen, die wir unterschiedlich gerne mögen und mit denen wir unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze haben. Also die Leute streiten im Beruf ja nicht deswegen, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie unterschiedliche Interessen haben. Es ist in einem Unternehmen klar, der Finanzchef will kein Geld rausrücken, weil er mit seiner Jahresbilanz gut ausschauen will, und der Forschungschef möchte möglichst viel Geld für seine Spielereien haben. Dass die sich streiten, das ist ganz normal, nicht weil sie böse Menschen sind, sondern aus unterschiedlichen Interessen. Und die Fähigkeit, das auszukarteln, das bestimmt die Produktivität in einem Unternehmen. Und aus diesem Grunde hat man in der Wirtschaft in den letzten 20 Jahren investiert in Teambuilding, in Persönlichkeit, in Reflexion des eigenen Verhaltens, in eine konstruktive Kommunikation. Und vom Evangelium müssten wir als Kirche ja voraus sein, aber in der Wirtschaft, natürlich nicht in der ganzen Wirtschaft, aber in großen Feldern hat man gelernt, kooperativer umzugehen, konstruktiver zu ringen um Lösungen, die Entscheidungen besser vorzubereiten, indem die Leute mehr gefragt werden, Entscheidungen transparent zu machen und zu erklären, die Leute mitwirken zu lassen. Ja, und was Ihre Frage, was kann unsere Kirche lernen von der Wirtschaft? Gerade jetzt im Hinblick auf unseren Reformprozess. Wir sollten unsere Kirche so strukturieren, wie wir produktives Umgang mit unscharfem Wissen in den Unternehmen organisieren müssen.
Jetzt mal eine persönliche Frage. Das ist ja schon ein sehr spezielles Thema, auf das Sie sich da spezialisiert haben. Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich der Thematik Kirche oder Religion und Wirtschaft zu widmen?
Ja, das hat mich angesprungen. Ich bin ursprünglich gelernter Lokalredakteur, Stadtredakteur in Ingolstadt gewesen, habe dann Volkswirtschaft studiert. Und das war auch mein älterer Bruder war 1993 mal eine Weile arbeitslos. Und dann war das ja auch so schlimm. Und dann habe ich gedacht, ja, verheiratet, ein Kind, wie ist das eigentlich mit der Wirtschaft? Dann habe ich das auch mit noch ein Studium reingepackt und dann wurde das immer spannender. Dann bin ich auf eine Tagung geschickt worden, wo damals Leo Nefjodow sprach über den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Religion, und dann kamen die Kondratjew-Zyklen ins Spiel. Das sind diese langen Konjunkturzyklen, mit denen ich mich heute auch beschäftige, weil er damals den Erfolg der Japaner darauf zurückverfolgt hat, dass er gesagt hat, die Japaner waren eben in den 80er, 90er Jahren so erfolgreich, weil sie einen Computer führend entwickelt haben. Und das lag auch an dieser Ethik, die nicht so individualistisch war, sondern in der Gruppe besser zusammenarbeiten konnten. Und da hatte ich so einen Flash, dass ich gesehen habe, aha, das wird mich jetzt bis zum Lebensende beschäftigen, weil ich eben mit diesen langen Zyklen, also es gibt in der Geschichte immer große, langfristige Aufschwünge, wenn die Eisenbahn gebaut wird oder wenn der elektrische Strom sich ausbreitet oder so. Aber wenn die sich fertig ausgebreitet haben, wenn die Eisenbahn 1873 gebaut war, kommt es eben zum Gründerkrach. Und wenn seit 1890 alles durchelektrifiziert wird, dann ist nach dem Ersten Weltkrieg auch alles elektrifiziert, dann habe ich halt die Weltwirtschaftskrise der 20er und 30er Jahre. Und mir war immer klar, der Computer ist das Ding, was uns im großen Stil Kosten senkt, produktiver macht. Dadurch habe ich Ressourcen für andere Dinge, kann alles ausweiten. Aber es war mir immer klar, das geht irgendwann zu Ende. Und wenn der Computer uns nicht mehr im großen Stil produktiver macht, und das ist ja die Situation, wie ich jetzt das verstehe, was gerade um uns herum passiert, dann wird es eben ungemütlich, dann kommst du in eine Wirtschaftskrise. Und jetzt warten alle auf eine neue Technik, weil die Leute haben irgendwie gelernt, ja, jetzt wenn eine Technik zu Ende ist, dann kommt die nächste Dingenskirchen-Technology und dann können wir uns bequem zurücklehnen und können so weitermachen wie bisher. Und das wird diesmal nicht mehr funktionieren, weil wir haben jetzt 200 Jahre lang in der Industrie die materiellen und energetischen Arbeitsprozesse effizienter gemacht. Und der Computer, der hat strukturierte Wissensvorgänge effizienter gemacht. Also Gehaltsabrechnung, Datenbanken, Serienbrief, Ausdrucken, Datenanalyse, habe ich ja vorhin gesagt. Das ist strukturiertes Wissen. Und jetzt geht es um die Frage, bauen wir die Maschine ja oder nein? Und wenn ja, mit welchem Argument? Und wie wichtig? Das sind unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeiten. Ich sage immer, der Fliesenleger bei mir am Dorf, der legt in einer Stunde so und so viel Quadratmeter Fließen. Das ist eine strukturierte materielle Tätigkeit. Dann, wenn er was wissen will über Material, Lieferbarkeit, Design, schaut er in seinen Computer nach. Das ist strukturiertes Wissen. So, jetzt kommt's. Auch ein Fliesenleger muss ein schwieriges Ehepaar beraten können. Und dieser Arbeitsprozess, ich muss jetzt hier als Fliesenleger ein schwieriges Ehepaar beraten, muss verstehen, wie sind die Worte gemeint, was steht zwischen den Zeilen, ich muss die Emotionen wahrnehmen und versprachlichen. Das ist Umgang mit unscharfem, unstrukturiertem Wissen. Das ist der Teil der Arbeit, der jetzt wächst. Und das sind andere Faktoren jetzt wichtig, die Produktivität beeinflussen. Da kommt das Evangelium dann irgendwann ins Spiel.
Wann kommt denn das Evangelium ins Spiel und in welcher Weise?
Ich glaube, das Evangelium offenbart sich im Laufe der Geschichte langsam. Ich glaube nicht, dass wir früher ein christliches Abendland hatten, wenn ich denke, wie viel Gewalt in den früheren Zeiten waren. Ne? Irgendwie am Ende der Völkerwanderungszeit irgendwelche Frankenkönige, der Chlodwig und wer auch immer da ins Taufwasser gesteckt worden ist und dann war der ganze Frankenstamm christlich. Nein, so war das ja nicht. Und selbst die 2-3 Generationen vor uns, die, glaube ich, zum großen Teil noch eine Frömmigkeit hatten, die auch anerzogen war, wo aber der Einzelne sich nicht in Freiheit entfalten konnte mit seinen Gaben. Was macht einen Christen zu Christen? Das ist eigentlich die Frage. Wann ist ein Trump-Unterstützer, kann der ein Christ sein? Einer, der den Kyrill unterstützt. Was ist eigentlich ein Christ? Und ich glaube, dass das Tun im Vordergrund steht. Also nicht der kommt ins Himmelreich, der Herr sagt, sondern der den Willen des Vaters tut. Also es geht ums Tun. Ich kann mir das Himmelreich natürlich nicht verdienen. So viel habe ich als Katholik auch verstanden. Aber in meinem Tun zeige ich ja, wie mein Wesen ist, wie ich strukturiert bin, wie egoistisch oder am Allgemeinwohl interessiert ich bin.
Sie haben auch, wenn Sie über diese Verbindung von Wirtschaft und Religion schreiben, taucht genau diese Frage, die Sie gerade haben anklingen lassen, immer wieder auf, nämlich, was ist denn eigentlich christlich? Da würde mich jetzt mal interessieren, warum stellt sich diese Frage in diesem Kontext so konkret und was ist denn wirklich christlich?
Also ich glaube, die Haltung, die jetzt in der Zeit gebraucht wird, in die wir reinkommen, ist eine Haltung, wo ich eben nicht an meiner Kostenstelle orientiert bin und meinem Weiterkommen und meiner Karriere, sondern wo man das Gesamt voranbringen will. Produktiver Umgang mit Wissen ist nur möglich, wenn ich transparent bin und wenn man nicht eine Kultur hat, die Informationen weiterzugeben, gefiltert nach eigener Nützlichkeit. Dass wenn ich in Konflikt bin, dass ich von der Sache her streite und nicht von der persönlichen Beziehung oder von der Machtebene. Und also alle, ohne das jetzt lange auszuführen, alle diese Eigenschaften, die wir in den Unternehmen brauchen, um produktiv zu sein mit Wissen zwischen Menschen, ist eigentlich auch das, was im Angesicht Gottes entscheidend ist.
Nämlich?
Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Hast du was gegen deinen Bruder, geh hin und klär's mit ihm aus. Wenn du im Tempel bist und weißt, dass ein Bruder was gegen dich hat, dann geh hin und klär das mit ihm. Wir haben eine Kultur, wo man jemanden auflaufen lässt. Wenn da jemand kommt und kritisiert einen, dass man sagt, ja, kommst mir jetzt blöd, dann rede ich nicht mit dir.
Es ist ja nicht nur in der Kirche so, sondern in allen Bereichen der Gesellschaft und auf der Welt, da stellen wir uns die Frage nach der Zukunft. Wie kann denn die Kirche handeln, um auf der einen Seite in der Zukunft zu bestehen, aber sich auf der anderen Seite nicht selbst aufzugeben und abzuschaffen?
Wie? Also sie schafft sich im Moment ab, indem sie sich nicht einstellt auf das Organisationsmuster, was in unserer Entwicklungsstufe jetzt wichtig ist. Also ich brauche, um produktiv mit Wissen umzugehen, brauche ich zwar in der Firma eine klare Verantwortlichkeit, aber ich brauche eine Transparenz. Ich muss sagen, das ist die Situation. Man muss die Leute mitdenken lassen. Man muss von der Sache her entscheiden und nicht, also wenn man, bauen wir die Maschine ja oder nein, halte ich zu meinem Spätzle, mit dem ich befreundet bin, oder halte ich zu dem, der das bessere Argument hat? Und da hat man in der Wirtschaft sehr stark gelernt, eher von der Sache her zu denken und nicht von der Person. Bei uns in der Kirche ist es immer sehr wichtig, wen kennt man? Wen kennt man im Vatikan? Wen kennt man im Ordinariat? Bei Konflikten in der Pfarrei, man kritisiert jemanden, dann sagt Anne, ja, du magst mich jetzt nicht mehr oder so. Oder du sagst es jetzt nur, weil du den und den nicht magst. Es geht sehr viel über Beziehung oder es geht um Macht. Jetzt zeige ich dir mal, wer den Bischof besser kennt oder wer mehr im Pfarrgemeinderat sich hinter versammeln kann. Also wir machen es über persönliche Beziehungen, wir machen es über Macht und nicht über Inhalt. Und im Berufsleben bricht eine Kultur auf, wo man lernt, über den Inhalt zu kommen. Wenn ich in der Wirtschaft spreche, dann finden auch viele Manager, Geschäftsführer mich blöd, aber die halten sich nicht damit auf. Die suchen sich das, was ihnen nützlich ist, das nehmen sie mit. Wenn ich im kirchlichen Kreis unterwegs bin, natürlich sehr eng verbunden mit der Kultur an der Universität, die warten immer auf das, was nicht so durchdacht, nicht so richtig erklärt ist, was vielleicht falsch sein könnte, und stürzen sich da drauf. Und da ist natürlich kein konstruktives Arbeiten möglich. Das ist eine Ressourcenverschwendung ohne Ende. Man sollte jeden Gedanken aufnehmen und dann konstruktiv diskutieren und weiterentwickeln und da irgendwie was Schönes draus machen. Das fehlt uns ja völlig. Die ganze Art, wie wir kommunizieren, wenn ich vor 20 Jahren einen Sparkassen-Neujahrsempfang hatte, dann hatte ich einen schönen Vortrag, Beifall-Buffet. Wenn ich heute in der Wirtschaft unterwegs bin, kriege ich nur noch die Hälfte der Zeit, aber danach wird diskutiert. Und bei den ganzen Wortmeldungen merke ich, wo die mich falsch verstanden haben, wo ich an denen vorbeigeredet habe, wo die irgendwas auf mich projizieren. Und erst da gewinne ich die Leute. So funktioniert Kommunikation. Wie machen wir es in der Kirche? Wie kommuniziert ein Bischof? Ein Hirtenwort, eine Osterpredigt, irgendeine Stichwortgeberin von der Presse-PR-Abteilung auf YouTube gibt Stichworte und der Bischof erzählt was dazu. 400 Leute klicken es an. So funktioniert Kommunikation nicht. Kommunikation funktioniert im Dialog. Am besten der Bischof sitzt bei sich im Palais und wartet auf einen Konflikt und in den Konflikt geht er rein und dann kann er den Glauben vermitteln und im Gespräch, dann wird es relevant, also im Gespräch, in der produktiven Auseinandersetzung. Und da muss man sich natürlich kritisieren lassen. Die Kirche wäre viel produktiver, wenn wir eine Feedback-Kultur haben. Ja, bei uns im Diözesanrat, wenn man den Bischof da offen kritisieren würde, es wäre ein absoluter Tabubruch. Aber woher weiß der Bischof eigentlich, was die Leute denken? Die sagen ihm das ja nicht, weil das ja nicht eingeübt worden ist. Wir haben ja gar keine Kultur, wo die Ideen der Leute genutzt und aufgenommen wird. Also wenn man da mal anfängt, drüber nachzudenken, wie bei uns Kommunikation funktioniert, und das ist ja das, was den Glauben ausmacht. Es geht um Kirche, es geht um Gemeinschaft und es funktioniert über Kommunikation. Und Kommunikation kann nicht hierarchisch sein. Kommunikation muss im Geben und Nehmen und Widersprechen, im Vorantasten sein. Deswegen finde ich so gut, so in Gemeinden, wie ich das auch in Ingolstadt bei uns in Münster kenne, Sonntagabend, Aftermath, wo sich die Leute treffen zum Austausch. Da funktioniert Kommunikation, Gemeinschaft.
Was tun Sie denn oder was können wir tun, damit Themen der Wirtschaft kein Feind mehr der Kirche sind?
Also ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle ein Narrativ. Ich erzähle die Geschichte von den langen Konjunkturzyklen, von 50-Jahres-Zyklen, wo 30 Jahre Boom und 20 Jahre Krise ist und die Kirche war immer mittendrin. Und wenn man das sieht, versteht man, warum es im Moment überall so schwierig ist. Der Computer hat sehr viel Zeit und Ressourcen eingespart, die Wirtschaft konnte boomen und dann haben sich alle lieb und der Welthandel boomt und so. Aber immer wenn die Eisenbahn gebaut ist, wenn der Computer weitestgehend sich ausgebreitet hat, wenn der elektrische Strom fertig investiert worden ist, dann fehlt es an Produktivitätsfortschritten, dann werden die Kosten nicht mehr gesenkt und dann werden die Gewinne am Markt runterkonkurriert gegen null. Und wenn ich keine Gewinne mehr mache, dann werden die Mitarbeiter ausgebeutet, dann werden die Zulieferer ausgezuzelt, es gibt Arbeitslose, es gibt Verteilungskämpfe in der Gesellschaft, es wird ganz furchtbar ungemütlich. Und während es im langen Aufschwung klar ist, wie die Zukunft ausschaut, man baut noch mehr Eisenbahnen oder man hat noch mehr und noch bessere Computer, kommen wir jetzt an einen Punkt, wo es eben nicht mehr klar ist, in welche Richtung geht's weiter. Und das wird uns zerreißen, diese Richtungskämpfe, so wie in den 1920er Jahren nach der Elektrifizierung. Und die Antwort, die ich eben gebe auf diese Geschichte ist, nicht die Technik, nicht die Digitalisierung, nicht die KI, so wichtig sie ist, ist der Schlüssel zu politischer und wirtschaftlicher Stabilität, sondern ein produktiver Umgang mit Wissen, der von einem bestimmten Verhalten abhängt. Und dieses Verhalten hängt ab von meinen Inwelten. Das Sozialverhalten zu reflektieren, meine Werte zu reflektieren, das ist etwas, was wir als Gesellschaft tun können, als Kirche tun können, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Dafür brauche ich aber eine andere Kirche als heute. Also eine Kirche, die verfasst ist wie im späten oder im frühen 18. Jahrhundert oder im späten 18. Jahrhundert, das funktioniert nicht. Deswegen sind diese Reformstrukturen so wichtig.
Bei all diesem Spannungsverhältnis, was ist es denn, das Ihnen persönlich Hoffnung macht?
Also nichts, was aus dieser Welt kommt, kann mir Hoffnung machen. Das kann ja noch so schlimm sein. Die Grundannahme ist, der Sinn des Lebens ist, zu Gott zu kommen. Und in welcher Lage ich dann hier auf Erden bin, ist eigentlich fast unwichtig, wie beschwerlich das ist. Ich meine, das Himmelreich ist ja keine Zwangshochzeit. Wir werden ja von Gott nicht zuliebe gezwungen, bei ihm teilzunehmen. Wir können uns ja in Freiheit entscheiden. Wir sind ja nicht die Haustiere vom lieben Gott, die Männchen machen müssen, um irgendwie Futter zu kriegen. Es geht ja um die freiwillige Teilnahme an seinem Reich. Und ich kann mir das Himmelreich nicht verdienen, aber dieses Leben ist deswegen so wichtig, wie ich mich mit den Kollegen und bei Knappheiten und Konflikten verhalte. Das zeigt meinen Charakter, ob ich egoistisch bin oder nicht. Die meisten Leute sind, Entschuldigung, scheißfreundlich. Aber wenn sie einen Konflikt mit denen haben, dann werden sie erst kennenlernen, wie die wirklich sind. Deswegen ist diese Streitkultur im Unternehmen und auch, das ist, glaube ich, das, was auch im Angesicht Gottes entscheidend ist.
Erik Händeler ist katholischer Publizist, Wirtschaftswissenschaftler und Zukunftsforscher. Er hatte unter anderem das Buch Himmel 4.0, wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird, geschrieben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren.